ARD.
Kennst du das Gefühl, wenn du dich komplett in ein Projekt reinhängst, alles gibst und dann irgendwann ist es weg? Kein Interesse mehr, kein Feuer, kein Mehrwert. Ich wiederhole dieses Muster immer und immer und immer wieder und frage mich seit Jahren, ist das eigentlich krank?
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen und einer mittlerweile raren Episode der Gangster, der Junkie und die Herrin. Mir gegenüber sitzt die Raspy-Stimme, die schon den ersten Satz gesagt hat, Roman Lemke.
Einen wunderschönen guten Tag. Oh, herzlich willkommen. Ich bin aufgeregt.
Schön, dass du da bist. Warum bist du aufgeregt? Ehemaliger Junkie in der Runde.
Weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das in den kommenden Episoden emotional werden könnte.
Da haben wir ja keine Angst vor, ne? Auch furchtlos und angstbefreit ist der dritte im Bunde, Maximilian Pollux. Jawohl. Schön, dass du da bist.
Ich bin gut gelaunt.
Liegt auch an ein paar tollen Dingen, die im Leben passiert sind.
Ja, aber mir läuft es gerade.
Das schaut ja auch aus.
Solange wir noch da sind und uns die KI nicht vernichtet, läuft bei mir.
Solange halten wir durch.
Solange halten wir die Stellung, ja.
Solange halten wir die Stellung und die Stellung hier am Mikrofon halte ich, Nina Workhardt.
Jawollo.
Herr dieses Zeichens. Und ja, ich bin gespannt mit euch heute in eine emotionale Episode zu starten, die du uns mitgebracht hast, Roman. Mhm. Zum Thema Dinge anfangen und mit dem Arsch wieder einreißen.
Genau das. Das Krasse ist, meine Mom hat genau das immer zu mir gesagt in meiner Jugend. Du reißt mit deinem Arsch die Dinge ein, die du mühsam aufgebaut hast. Und eigentlich wollte sie sagen, weiß ich gar nicht, was sie eigentlich sagen wollte. Also entweder wollte sie mich beleidigen oder sie wollte sagen, Junge, zieh doch mal durch oder sowas.
Und du so, stimmt gar nicht. Dann gehst du aus der Küche, schmeißt du das Service mit deinem Arsch so recht und drehst dich um, Vase fällt um. Du so, Alter, das ist ja jetzt wirklich.
Hab gerade noch ein Kartenhaus ausgebaut. Hab einen
Kartenauszug eingerissen, setzt dich auf den Stuhl, bricht zusammen.
Genau so stelle ich mir vor. Ja. Wie so ein Bärchen.
Ja, vielleicht Glücksbärchen-Arsch.
Glücksbärchen-Arsch. Ja, vielleicht hat deine Mama versucht, dich mit diesen Worten zu motivieren, auch wenn die nicht so besonders motivierend klingen.
Wieso konnte sie es nicht mit Schlägen machen, wie alle anderen?
Wie alle anderen Eltern dieser Zeit. Vielleicht vorab eine Frage in die Runde. Das Gefühl, kennen wir das alle, dass wir Dinge aufbauen und uns selbst sabotieren, das wieder einreißen? Oder ist das etwas, was uns nicht so vertraut vorkommt? Maximilian, hast du mit diesem Gefühl auch schon mal Erfahrung gemacht?
Es ist ja eines der Merkmale von ADHS, dass du mit einem Ehrgeiz anfängst und der dann aber halt verloren geht, sobald halt das Belohnungszentrum nicht mehr sagt, wow, das ist neu und super interessant und da kann ich mich jetzt beweisen, sondern dann es übergeht zu, oh ja, kennen wir schon. Ich glaube auch, wir würden es uns zu leicht machen, wenn wir einfach sagen, es ist nur ein ADHS-Merkmal und die anderen kennen es nicht, sondern ich glaube auch, die allermeisten Menschen kennen es. Ich gehe sogar davon aus, dass es jedem schon mal passiert ist. In irgendeiner Sache, ob es ein Sport war, ob es ein Hobby war, ob es ein Job war, eine Beziehung war.
Ja, ich glaube, davon gehe ich auch aus und vielleicht ist es auch gar nicht mehr auf den Job zum Beispiel bezogen, zeitgemäß Dinge für 40 Jahre durchzuziehen. Das hat man uns zwar lange so verkauft als der einzig richtige Weg, aber ob das noch zu unserer Generation, unserer Zeit passt, ist aus meiner Sicht eine andere Frage.
Null passt. Mhm. Ich kenne Stimmen von Menschen in meinem nahen Umfeld, die genau so eine Sätze, man willst du mal was richtig machen, schon wieder was anderes.
Nein.
So, und
ich weigere mich.
Yo. Du warst halt vor 70 Jahren in deiner Ausbildung oder vor 60 Jahren in deiner Ausbildung.
Was für ein Hör mal Mensch, auf,
diese älteren Leute hier runterzumachen.
Nein, aber die Situation war auch damals eine andere. Du bist aus der Schule gekommen. Das war klar, dass das funktioniert. Da gab es nicht dieses... Also jetzt muss man sich ja teilweise für Oberschulplätze bewerben, mit Bewerbungsschreiben und sowas, obwohl es eine Schulpflicht gibt. Und trotzdem musst du dann Bewerbungsschreiben schicken. Mhm. Das gab es doch früher nicht.
Ja, und es hatte auch viel weniger mit Identität zu tun. Ne? Heute sind wir ja bei der Jobwahl nicht nur auf der Suche nach etwas, was unseren Kühlschrank füllt, sondern bestenfalls nach etwas, was uns auch erfüllt. Mhm. Und das war früher vielleicht gar nicht so der Anspruch. Gerade so diese Nachkriegszeit, da geht es ja darum, erstmal überhaupt wirtschaftlich alles wieder aufzubauen, durchzuhalten und irgendwie einen gewissen Standard zu kreieren. Und dafür kann man dann auch, weiß ich nicht, als Maurer zum Beispiel 40 Jahre lang sich buckeln lassen.
Voll. Maurer ist ein guter Beruf. Ne?
Auf jeden Fall.
Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwelche Berufe bashen wollen oder Lebensphilosophien. Das hat auch viel Gutes. Disziplin, Konstanz.
Ihr seid die Letzten, die noch einen Job haben werden.
Mhm.
Also tatsächlich, jetzt in 2,5 Jahren, 3 Jahren wird es... Nein, das ist ja serious. Also es wird keine Programmierer mehr geben, es wird keine keine Grafikdesigner mehr, die ganzen Sachen gibt's ja, fällt ja jetzt schon weg.
Vielleicht auch keine Steuerberater mehr.
Natürlich nicht, ja. Serious. Warum sollte es das noch geben? Also wir werden uns alle umschauen müssen, wenn wir uns über unseren Job auch definiert haben oder und die handwerklichen Jobs sind die, die wir am längsten noch brauchen werden. Also ihr Maurer, ja, clevere Wahl.
Ich will euch heute auf jeden Fall mitnehmen in so ein paar Lebensphasen von mir. Meine Philosophie ist es auch, ich muss das sein. Mhm. Ich muss mich damit identifizieren können. Ich will nicht das Gefühl haben, zur Arbeit zu gehen und dann dort Dinge zu machen, auf die ich so gar keinen Bock habe. So einfach nur wegen dem Paycheck. So.
Also der Verkauf deiner Zeit an sich reicht nicht aus, um dich im Job glücklich zu machen.
Nee, naja, guck mal, wie viel Zeit, das haben wir ja im Podcast auch schon über die Staffeln immer wieder mal besprochen, wie viel Zeit man mit Arbeiten verbringt. Das ist ein extrem hoher Anteil des eigenen Lebens und da sollte das meines Erachtens nach etwas sein, was ich gern mache.
Wir nehmen uns doch mal mit auf den Weg der oder auf die Reise zu den Dingen, die du gerne machst oder kurz mal gerne gemacht hast.
Ja, kurz mal gerne. Ich habe vieles kurz mal gerne gemacht. Heute, nein, Spaß. Also ich habe versucht, neben dem Beruf immer irgendwas aufzubauen. Identifikation und Wachstum und so war immer so mein Ding. Und hab dann Dinge aufgebaut, die liefen teilweise sogar richtig gut mit Reichweite, mit Anerkennung, mit Geld, mit den Dingen, die man sich so wünscht, ne? Was auch immer das bedeutet. Und trotzdem, ich habe die Dinge jedes Mal nach einer gewissen Zeit, ja, ich würde sogar sagen, weggeschmissen. Und genau da geht es heute an diese Kernfrage. Ist das krank? Hätte man in Anführungsstrichen da in Anführungsstrichen mehr draus machen müssen? Oder ist es einfach Teil meiner Realität, meiner Persönlichkeitsentwicklung, meines Prozesses, gerade mit ADHS? Und da will ich heute mit euch gemeinsam mal drüber nachdenken. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Max, es ist wahrscheinlich Teil eines jeden Lebens, dass man Dinge ausprobiert, die einem dann nicht gefallen und dann macht man halt was Neues. So, ne?
Genau, und da fällt mir gerade an, was du gesagt hast, das ist schon wichtig, weil der Unterschied ist ja so ein bisschen zwischen okay, ich habe mal was ausprobiert, ich dachte vielleicht, das macht mir Spaß, habe gemerkt, ich bin aber gar nicht so gut drin, verliere das Interesse, höre wieder auf. Das kennt jeder. Aber das, was du meinst und was ich auch verstehen kann, weil ich auch diese Tendenz habe, ich mache was, es läuft und dann höre ich trotzdem auf. Ja. Weißt du, also da habe ich in meiner Vergangenheit so viele Beispiele, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn du einfach das weitergemacht hättest, das wäre eigentlich das, was erwartet worden wäre und was halt auch finanziell und von allen Aspekten eigentlich vernünftiger gewesen wäre. So, weißt du, mein erfolgreichstes Format war damals YouTube. Ich so, ja gut, höre ich auf, mach was anderes. Dann, ich habe das regelmäßig bei Sachen, die eigentlich gut laufen, dass ich mir so denke, nee, können wir so was anderes machen. Warum?
Fangen wir wahrscheinlich mit dem Abgefahrensten an, was ich gemacht habe, was ich auch schon ein paar Mal angebracht habe. Ich habe Vogelspinnen gezüchtet. Ich hatte über 800 Tiere, die hatten sogar ein eigenes Zimmer in unserer Wohnung, inklusive einer eigenen Schabenzucht, damit die auch genügend Futter haben. Also ich hatte richtig...
Roman, darf ich mal auf Toilette? Ja, ja, da hinten rechts nach der Schabenzucht. Aber nicht die falsche Tür, bitte. Das ist, die falsche Tür hat Konsequenzen, Freundchen. Hier steht so eine Tür, Konsequenzen. Hashtag Schabenzucht. Okay.
Ja, naja, also daran merkt man ja auch schon, okay, wie 800? Ja. Was ist denn mit dir los?
Wie groß war der Raum, frage ich mich da.
20 Quadratmeter vielleicht.
Ist auch ein bisschen also, eng für 800 Spinnen, oder?
Spinnen sind Lauerjäger, also die brauchen ja nicht viel Platz.
Denen ging es super.
Denen ging es total toll, die hatten ein Luxus-Apartment. Ja, und das habe ich während der Zeit bei der Bundeswehr irgendwie. Ich bin da so reingerutscht, so wie vieles in meinem Leben. Ich bin da einfach so reingerutscht, weil ein damaliger Kamerad von mir, bei dem war ich zu Besuch und der hatte ebenfalls Spinnen und das ist dann wie so ein Virus, da steckst du die anderen Leute an. Und ich habe gesehen, wie eins der Tiere gejagt hat. Ich glaube, Achtung, Fachwort, es war eine Monocentropus balfouri, das ist eine Bodenvogelspinne oder eine Pizzoliteria metallica, das ist eine Baumvogelspinne.
Ist es diese eine mit den, die hat so 8 Beine und einen Körper.
Und Haare.
Ach krass.
Haare dran, ja. Augen.
Und die ist so dunkelbraun. Ja. Ich glaube, die ist
ja auch schwarz. Also, wenn es unter der Hörerschaft Leute gibt, die vielleicht eine Spinne haben, die werden sich denken, ja, Max.
Das ist gut. Das war sehr gut. Der kam auf mehreren Ebenen. Also wirklich. Jawohl, das Niveau steigt.
Und ich habe das halt so gesehen und da war das voll um mich geschehen. So, ich habe gedacht,
Boah, krass.
Also, liebe Herzchen, die Spinne auf dem Rand, so ein rosa Instagram-Verliebt-Filter. Genau. Und dann der Roman so, wow, die Spinne beißt in die Hand.
Aber ich fand's halt einfach total geil, wie dieses, also die bewegen sich ja so langsam, ne? Und auf einmal schießt die da raus und beißt den Vieh in den Kopf rein. Und ich war so, so wie vielleicht ähnlich angefixt wie Leute, die das erste Mal einen MMA-Fight sehen und dann passieren jetzt entweder, denkst du, boah, Alter, das ist brutal, das will ich nicht, oder?
Faszination.
Jo, geil.
Ja.
Und das war die erste Faszination und zweitens, ich habe ja in seiner Zucht da gestanden, der ganze Raum war ja auch voll.
Hatte er auch ein Schabenzimmer?
Der hatte eine Schabenbox. Und ich habe auch direkt gesehen, oh, hier ist finanzielles Potenzial. Mhm. Und das Ganze habe ich halt, ich hatte ja keine Vorkenntnisse. Und dann bin ich mit dem ICE nach München gefahren, von Berlin nach München, mit so richtig wenig Kohle und habe mir meine erste Vogelspinne am Bahnhof in München von so einem Typ gekauft.
Crack, Heroin, Vogelspinne. Ich nehme 2 Spinnen, bitte.
Das war so ganz Heroin. Und wir haben uns da getroffen, der war so voll aufgeregt, so guckte nach links und rechts und so, ja, ich will das Tier jetzt haben.
Das war kein Vorwand, ich will wirklich das Tier.
Und ich habe einfach für 500 Euro meine erste Vogelspinne gekauft, wo Leute eigentlich, ja, also der finanzielle Aspekt war schon im Fokus. Ne?
Frage, ist das ein angemessener, normaler Preis? Bei Vogelspinnen käme ich da gar nicht aus.
Das ist so ein bisschen, ist ein bisschen pervers, das bei Tieren,
ja,
also Leben an Preis anzubinden. Aber je seltener ein Tier ist, in der Terroristik spielt das eine große Rolle. Je seltener so ein Tier ist, desto teurer ist es. Und wenn die dann erstmal gezüchtet wurden, viel gezüchtet wurden, dann werden die immer günstiger irgendwann.
Also was ist der günstigste Preis, den du für eine Vogelspinne gehört hast? Gibt es die auch schon quasi unter 100 Euro?
10 Cent.
Ach was.
Ja, aber das ist dann so eine, es ist kein erwachsenes Tier, sondern hast du so
einen kleinen Spinnen.
Ja, ein Spiderling heißen die. Das sind so kleine Baby.
Spiderling.
Kleine Spinnen, die sind dann so groß wie ein
Daumennagel,
danke, ich wollte 10 Nagel.
Da
muss man die groß kriegen. Und das Ding ist, also die haben ja nicht umsonst so viele Tiere in ihrem Kokon, weil die Natur hat es vorgesehen, dass davon sterben halt voll viele auch. Und dass ein paar überleben, deswegen gibt es halt so viel. Und durch die Zucht sterben halt deutlich weniger und dann gehen die halt im Wert runter.
Jetzt bist du nach München gefahren mit dem Vorhaben, die Spinne zu kaufen, den Start deiner Unternehmung. Und ist das legal? Hast du da irgendwelche Papiere für bekommen? Hast du das angemeldet? Hast du dich vorbereitet, gelesen?
Also ich bin jetzt in meinem Leben nicht so an Dinge rangegangen, dass ich überlegt habe, ist das
legal.
Also wer sagt mir, was ich zu tun habe? So. Tatsächlich gibt es mittlerweile immer mehr Wildtierbestimmungen.
Die waren dir damals aber schnurz.
Die waren mir scheißegal. Und ich habe in Brandenburg gelebt. Brandenburg ist ein Paradies für Menschen.
Denen alles schnurz ist. Nein, das kann man nicht so sagen.
Aber eigentlich schon. Und ja, dann habe ich angefangen, habe mir noch einen Bock gesucht.
Was?
Ein Bock, also eine männliche Vogelspinne. Oh. Das Tier muss ja begattet werden.
Oh. Aber die Frage, ist es wirklich egal? Könnte ich jetzt auch einfach eine Vogelspinne halten?
Ja, es kommt ein bisschen auf, also Vogelspinnen sind nicht giftig. Das muss man dazu wissen. Das ist so ein bisschen, als würde dich eine Wespe, vielleicht eine Hornisse stechen. Wenn du allergisch bist, na klar, ist scheiße. Aber das ist kein Gifttier und deswegen kommt es sehr aufs Bundesland an, ob man einen Haltungsnachweis vorlegen muss oder nicht.
Aber also, das war dir eh wurscht, deswegen hat sich das Problem schon gelöst.
Und in Brandenburg brauchtest du es nicht, weil ich habe mich natürlich danach belesen. Und dann habe ich mir eine gekauft, eine 2, eine 3, eine 4 und dann hatte ich irgendwann Nachzuchten noch und auf einmal hast du 800 Vogelspinnen gezüchtet, gekauft, verkauft. Ich war auf den wichtigsten Messen unterwegs, um die besten Tiere zu haben. Wenn ich das jetzt so ausspreche, denke ich, pff, Alter, den Schritt der Persönlichkeitsentwicklung hättest du auch über ein anderes Produkt machen können. Und irgendwann habe ich dann einen Terroristik-Blog gestartet zu dem Thema, als mein Interesse schon so langsam verfleucht ist. Aber ich wollte das nicht ganz loslassen, weil ich kenne ja diesen Gedanken, ja, Moment mal, ich lasse doch jetzt hier nicht einfach alles fallen. Irgendwie muss ich doch in diesem Thema drin bleiben.
Und involviert waren ja jetzt auch Lebewesen. Es war ja nicht nur einfach ein Job, wo du den Hammer fallen lässt, sondern du hast dich ja gekümmert um die Lebewesen und somit ja auch irgendwie eine Art Ritual und Alltag aufgebaut, weil das ist ja eine Tätigkeit, die jeden Tag anfällt, oder?
Mhm. Also Spinnen sind nicht so pflegeintensiv wie Säugetiere. So. Das reicht, wenn man denen irgendwie einmal in der Woche eine Schabe reinschmeißt und ein bisschen für Luftfeuchtigkeit sorgt. Aber ja, irgendwann war halt dieses Interesse weg und dann hat ein ehemaliger Kumpel sich um die Tiere gekümmert, weil ich keinen Bock mehr hatte. Weil es war einfach, wie Max das vorhin gesagt hat, es gibt einen Schalter irgendwie in meinem Kopf, der ist umgeschwenkt und dann war mir das egal. Es lief gut. Ich hatte innerhalb der Szene einen gewissen Namen. Die Leute kannten mich. Aber innerlich war nach 2 Jahren ich raus. Und dann habe ich versucht, mich mit diesem Blog künstlich am Thema zu halten, durch Content. Aber das Feuer war weg und irgendwann war quasi einfach Schluss. Und die letzten Terrarien habe ich dann einfach auf die Straße gestellt, ohne Tiere natürlich. Mhm. Und damit war das Kapitel beendet. Das war eine dieser Lebensphasen.
Was macht man denn mit den Tieren?
Bestenfalls verkaufen, ja.
Ich finde auch, was sich verändert hat, ist das Wort Zucht irgendwie so die letzten Jahre. Mhm. Ich finde, früher war das so ganz normal in meiner Kindheit, irgendwie ein Hundezüchter, ein Dingzüchter, da ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass es irgendwie
einen schlechten Aspekt haben könnte.
Ja, das ist vielleicht gar nicht mehr nötig, also dass man vielleicht mittlerweile an dem Punkt ist, dass man sagt, so naja, vielleicht braucht man es gar nicht, ne? Vielleicht sollten wir mal aufhören, Sachen zu züchten. Ne, ja. Ist so.
Ja, kein Plan. Ich bin mittlerweile dieser generell Tierzuchten, egal welches Tier es ist, ein bisschen sehr skeptisch stehe ich dem gegenüber. Also auch unserer Lebensmittelproduktion, wenn man guckt, was die denn, wie die aufgezüchtet werden und so und was wir denn dort eigentlich konsumieren. Das ist am Ende ist es egal, was es ist, ob das jetzt zu Anschauungszwecken im eigenen Regal oder zum Ende leidet ein anderes Leben unter deinem Konsum.
Mhm. Ist ja auch noch ein Punkt, ne?
Genau, ja. Und ich finde gerade so Dinge wie Spinnen oder, also bei der Lebensmittelzucht, ihr wisst mich, ey, seid vegan oder es ist halt Shit, tut mir leid. Und bei Spinnen, und da gibt es auch noch zum Beispiel Fische, finde ich, die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich meine, jeder wird zustimmen, jeder, der nicht wirklich ein Blinder ist, wird zustimmen, dass ein Schwein oder eine Kuh gerne mehr Platz hätte, als es kriegt in der Lebensmittelproduktion. Aber bei Fischen und bei Spinnen und so, da hat man so, ja, das, wie du es auch gerade gesagt hast, eine Spinne braucht nichts. Ne? Wir wollen einmal eine Schabe reinschmeißen. Aber so sind wir uns da wirklich 100% sicher.
Mhm. Wir skippen mal zum nächsten Main-Thema meines Lebens. Und das habe ich einfach mal unter die Überschrift Photoshop gepackt. Mhm. Weil ich muss mich mit irgendwas identifizieren. Also lange nichts zu haben, ist schwierig in meinem Kopf. Und nach dieser Spinnenphase kam dann so eine Zeit, wo ich dachte, ey, ich will Photoshopper werden. Ich will Mediengestalter, Digital und Print werden. Auf Biegen und Brechen will ich Experte in diesem einen Programm werden. Mhm. Und habe jede Minute da in Tutorials gesteckt, stundenlang Composings aufgebaut, also surreale Bildwelten aus Einzelbildern, was man eigentlich könnte man sagen Collage, aber ein bisschen besser. Ja, und habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, so Beauty-Retuschen gemacht, also 8 Stunden an Gesichtern rumzufallen, bis jeder Pixel perfekt sitzt und der Betrachter auch wirklich kein echtes Gesicht mehr sieht, sondern eine Werbelüge. Mhm. Aber ich habe das geliebt, weil ich mir da meine eigenen Fantasiewelten bauen konnte und weil ich, klingt komisch, wenn ich sage, aber so Macht über Gestaltung hatte. Mhm. Und wenn ich heute so da drauf gucke, was ich da gemacht habe, denke ich so, pff, so geil war es gar nicht, wenn ich jetzt weiß, was KI kann. Fühlt sich ein bisschen nach Zeitverschwendung an, wenn ich heute drauf gucke. Früher war das halt der komplette Lebensinhalt. Aber auch hier war irgendwann so, ich war drin, auch da kannte man meinen Namen und gar nicht irgendwie so Star-Allüren-mäßig, sondern einfach nur, okay, der ist da, der macht solide Arbeit. Und dann kam irgendwann dieses Schluss. Kein Bock mehr, kein Reiz. Wieder dieses Gefühl von, ja, ich habe das jetzt verstanden. Nächster bitte.
Weißt du noch, wie lange das die Phase in Anführungszeichen mit den Spinnen ging und genau wie lange die Phase mit der Grafikdesign-Passion ging?
Schon ein paar Mal im Podcast gerade. Ich habe immer so einen Zyklus von 2 Jahren. Jobs 2 Jahre, Hobbys 2 Jahre. Ich habe, also die Bundeswehr und Sucht und Ordnung sind die Dinge, die ich am längsten gemacht habe in meinem Leben.
Und Jenny.
Ja, das ist ja kein Projekt, das ist ja mein Leben.
Aber das ist normal, dieses 2 Jahre. So, das ist der Turnus, den man so sagt. Was mich noch interessieren würde, ist so, ob du eine Ahnung hast, warum du es abbrichst. Welche Faktor oder weißt du, also ich habe so ein paar, ich fange einfach mal an. Einer, der mir gruselig ist, weil es gibt ein paar, die einfach so, ey, hab halt keinen Bock mehr, kick mich nicht mehr. So, ist auch vollkommen valide so, irgendein Projekt, das mir Spaß gemacht hat. Was weiß ich, liebe Puzzeln. Hab keinen Bock mehr zu puzzeln, höre ich einfach auf. Das mache ich nicht mal mehr zu Ende, wenn ich keine Lust mehr habe. So, weil warum sollte ich? Oder irgendwas zu sammeln. Oder irgendeine Serie zu feiern, so, weißt du, oder irgendeinen Star zu feiern oder so. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr, höre ich damit auf. Ist vollkommen okay. Jetzt gibt es aber bei der Arbeit oder bei diesen Projekten, die sehr gut laufen. Man kann auch ein guter Sammler gewesen sein und trotzdem aufhören. Ne? Und dann ist es auch nicht schade oder verschwendete Zeit, sondern ich finde, Zeit kannst du nicht verschwenden, die gehört dir eigentlich nicht. Also, weißt du kannst es nur irgendwie besetzen und wer und bewertet es? Ja. Du nutzt es oder nutzt es weniger gut, was ist deine Entscheidung? Und gesammelt, ey, ist ein tolles Gefühl zu sammeln, wenn du damit aufhörst, ist es nicht verschwendet. Jetzt ist so die Frage, bei Sachen, die aber gut laufen, finanziell und es gibt eigentlich keinen objektiven Grund, damit aufzuhören. Also du gibst kein Geld dafür auf, wie sammeln, du verwendest keine Zeit dafür, verschwendest, in Anführungszeichen, sondern das ist dein Job. Mhm. Und trotzdem höre ich auf. Und da habe ich echt so eine Befürchtung, dass ein Teil von mir so ist, bevor es jemand anders tut. Also ich beende es zu meinen eigenen Bedingungen, bevor es scheitert.
Oder jemand anders
den Stecker zieht. Sozusagen so, um Kontrolle zu haben über die Situation, weißt du? Ein
spannender Gedanke.
Weil das ist mir aufgefallen, wie du es beschrieben hast. So, das eine war dann so, ja, da war auch öfter mal Kontrolle und Ding dabei, so. Weißt du, so Kontrolle über manche Sachen. Zum Beispiel so hier, was derjenige sieht, wenn ich ihm das vorgebe. Ich habe Macht über dieses Bild.
Ja.
Sorry, Zucht ist auch, also mehr Gott spielen kann man nicht so. Und irgendwo kommt dann so meine Frage, ob das bei dir auch so ist. Und wenn ja, ob wir da nicht mehr drauf achten müssen, weil das ist eigentlich ein gefährliches Muster?
Spannende Frage. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Aber ich glaube eher, dass es dieses durchgespielt ist. Das ist das Interesse verloren. Ich habe mich so reingenördet in all diese Themen, dass ich ein Fachgespräch führen kann, dass ich das, was ich am Anfang wissen wollte, weiß mal 10.
Mhm.
Und dass es mich nicht mehr kickt. Also ich habe verstanden, was die Ursachen von schwierigen Konsummustern sind. Es hat mir auch geholfen, lange darüber zu reden. Und am Ende ist es ein zutiefst egoistisches Ding, weil ich habe mich gerettet. Also ich habe es verstanden. Und ich habe versucht, mit Menschen darüber zu sprechen, die an anderen Punkten sind des Verstehens. Und ich bin nicht der Dude, ich bin es nicht mehr, der sich den Mund fusselig quatschen will, wo es herkommen kann und schon gar nicht auf die Suche gehen will mit den Leuten gemeinsam, weil ich habe mein eigenes Leben. Ich will auch weiter wachsen als Roman. Ich will mein Leben führen. Wir können uns gerne unterhalten, aber ich bin nicht der, der dein Leben rettet.
Aber das ist ja jetzt speziell auf Sucht und Ordnung beziehungsweise auf das. Aber es ist ja bei anderen Sachen auch. Ich meine, es gab keinen Grund, bei den Spinnen aufzuhören. Weißt du so?
Kein Interesse mehr.
Genau, aber dann ist es vielleicht auch einfach die Motivation, warum du begonnen hast, ja eine andere als jetzt die ich impliziere, wenn ich sage, es geht zum Beispiel um Erfolg.
Mhm.
Weil dann macht es ja keinen Sinn, damit zu aufzuhören, wenn man gerade Erfolg hat.
Vielleicht definieren wir Erfolg verschieden.
Ja, oder das ist die Frage, ob überhaupt Erfolg dein Grund war, damit anzufangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, so warum, manchmal hat man das auch so, oder bei dir, Nina, ist es mir auch mit den Real. So, wo ich gesagt habe, schau, du das eine, wenn jetzt das nächste 2 Millionen gehabt hätte und das nächste 3 Millionen, hättest du dann, ich kenn's von mir, hättest du auch nicht. Also dann ging es ja auch nicht darum, ja.
Vielleicht macht es ein bisschen greifbarer. Ich habe ein Interesse in meinem Leben und das verknüpfe ich immer, bisher, jetzt ist das erstmal anders, dass ich mit diesem Interesse auch, das muss ja trotzdem Geld verdienen. Ich mach doch nichts in meinem Leben, ohne dass ich dafür was bekomme. Und damit sabotiere ich mich natürlich hardcore selbst, weil das einen riesigen Druck aufbaut, das festzuhalten. Aber das habe ich zum Glück immer gut geschafft. Wenn ich keinen Bock mehr hatte, habe ich keinen Bock mehr. Ich habe das, was ich wollte, rausgeholt. Ich habe sogar noch Geld damit verdient, noch geiler. Und jetzt geht's weiter.
Okay, also das hat schon was mit sehr unterschiedlichen Definitionen von Erfolg oder von dem Ziel auch zu tun. Mhm. Für den einen ist es wichtig, die Materie zu begreifen, das Thema quasi durchzuspielen und Experte zu werden. Und für jemand anders ist es wichtig, damit finanziellen Erfolg zu haben und das dann immer größer werden zu lassen. Also die Gründe können ja vielfältig sein, aber man muss sich wahrscheinlich selber erstmal ganz klar bewusst machen, was ist meine Motivation, meine persönliche und wie kann ich mich auch vielleicht überlisten oder austricksen, wenn die Motivation mal flöten geht.
Mhm. Ja, voll.
Weil Motivation für was wieder so, ne? Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt unbedingt aus einer Idee zum Beispiel einen wirtschaftlichen Erfolg machen, dann kann ich euch das nicht empfehlen, nach 2 Jahren das Handtuch zu werfen.
Auf keinen Fall, da wird es gerade spannend.
Genau, dann ist es genau da, an dem Punkt, wo ihr keinen Bock mehr habt, geht es eigentlich erst los, weil Consistency ist key so.
Ja.
Und dann schneidet ihr euch. Es ist ja auch valide zu sagen, ich möchte so viel wie möglich rausholen aus meinem Leben im Bereich der Erfahrung, dann ist es eigentlich ein Gewinn, wenn du nach 2 Jahren das Interesse verlierst und sagst, ey, lass mal was anderes machen, weil dann kommen neue Erfahrungen dazu. Und sonst steckst du halt oft in so einer Schleife. Also bei mir ist ja so, wenn ich was weitermache, dann kommen weniger neue Erfahrungen, sondern die Erfahrung, die du machst, ist halt, okay, wie grinde ich hart?
Ja.
Das kann ja auch was sein, was du erfahren willst. Okay, Ja, ich habe viel gelernt, war sehr interessant für mich.
Fand ich auch.
Cool. Ich habe nochmal viel zum Nachdenken mitbekommen. Aber es gab Zeiten, da habe ich nach 2 Jahren direkt aufgehört, wo es bei einer eigenen Unternehmung hätte weitergehen können. Bei den Spinnen bin ich mir ziemlich sicher, hätte ich das durchgezogen, dann...
Das ist der Spider-Roman.
Dann wäre ich jetzt Spider-Man.
Ich wollte jetzt eigentlich die Pulli-Geschichte da gar nicht mit reinholen bei der Affäre, aber weil du jetzt schon Jenny gesagt hast und so. Und die Leute sagen ja dann immer so, ja, wenn du mal die richtige hast, dann hörst du auf andere zu gucken. Und so ist auch jetzt da die Frage, wenn du mal... Also für mich weiß, dass es für mich Unsinn ist, aber wenn du mal, Roman, jetzt das richtige Projekt hättest, dann würde es nie passieren. So. Das ist ja das, was man eigentlich die anderen neurotypischeren Leute einem sagen. Mhm. Wie empfindest du es? Also was glaubst du?
Ja, das kann man eigentlich belächeln, so, weil, ja, man hat keine Ahnung. Also kann man auch keinen Vorwurf machen, meiner Meinung nach, weil sie wissen es halt einfach nicht. Weil bei ihnen ist das normal. Mhm. Bei mir ist das, was ich gerade beschreibe, normal.
Mhm. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass das dein Normal ist und du dich dafür nicht schlecht fühlen musst, einen ganz anderen Rhythmus im Leben zu haben oder einen ganz anderen Anspruch an Jobs, wie zum Beispiel jemand, der sehr glücklich ist mit einem Weg, den er dauerhaft verfolgt.
Voll. Und trotzdem muss ich sagen, es gibt mittlerweile ein Projekt, was ich in den letzten 6 Jahren kennengelernt habe, das ist schon wert, nur das zu machen. Und das bin ich. Habe ich viel zu lange nichts für gemacht oder das schlecht behandelt. Und ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ich glaube, dass ich mittlerweile an so einem Punkt bin, wo ich vielleicht nicht mehr alle 2 Jahre was Neues brauche. Mhm. Vielleicht, ich weiß es natürlich nicht. Ich kann es tatsächlich nicht besser beschreiben, als jetzt fühle ich mich angekommen. Aber so habe ich mich auch schon aufgefühlt.
Ja, ist so gut.
Lasst uns kurz, bevor wir zu diesem ganzen Resümee gehen und noch ein bisschen philosophieren, in die nächste Phase gehen. Die kennt ihr alle. Darüber haben wir viel gesprochen. Vertrieb. Mhm. Ich wollte hustlen. Ich habe Vertriebsfilme geguckt und dachte mir, yes.
Der Wolf of Pankow.
Ich will Geld machen. Wer wohnt denn in Pankow?
Ja, nee, aber ich weiß immer nicht, wo du wohnst. Es ist irgendwie so, es ist dann... Irgendwie ist
doch,
es
du weißt genau, wo ich
doch ein bisschen.
Du hast mir nicht dein Buch geschickt.
Ja, aber wie heißt der Stadtteil?
Max Mustermann in der Max Mustermann Straße.
Ja, bei Mustermann.
1, 2, 3, 4, 9.
Das ist aber in Berlin immer so verwunderlich, weil es immer 2 Mustermann Straßen gibt, weißt du, Ost und West Berlin. Und dann fährst du da hin und dann bist du in Wedding und du sollst aber eigentlich ganz woanders hin. Weißt du, ich meine?
Ja, du warst ja nie bei mir, ne?
Stimmt, was nee, ich war mal bei dir in der Nähe auf dem Podcastpreis. Da ist eine Brauerei.
Ah, ja, voll.
Genau.
Ja. Oh, da waren wir.
Ja, da
ich
waren wir.
Bei
da
euch
war
und
der
dann
Podcast.
Waren wir da. Das war nett.
Auf jeden Fall, diese Phase, darüber haben wir im Podcast wahrscheinlich am meisten gesprochen. Gesprächstechniken, Spiegelungen. Und ich wollte einfach nur Geld machen, reden, überzeugen, nur mit der eigenen Stimme. Mhm. Was für eine Macht. Ich meine, hey, zieht euch das mal rein. Ich bin jetzt gerade, wenn ihr das mit Kopfhörern hört, ungefähr 1 Zentimeter an eurem Ohr dran. Wen lasst ihr da normalerweise so nah ran? Und ich habe mir all diese Techniken reingezogen, Bücher gelesen, an meinem Umfeld getestet auch. Und mein damaliger Arbeitgeber hat das dann sehr, sehr dankend angenommen. Und dann bin ich irgendwann, wie ihr wisst, ja zum großen magentafarbenen Telekommunikationsunternehmen gewechselt.
Vodafone!
Richtig. Achso, bist farbenblind, ne? Und habe dort gedacht, yo, Jordan Belfort, nur ohne Yacht, aber dafür mit Kokain. Und finanziell lief's. Also vielleicht sogar zu gut für jemanden wie mich mit der Vergangenheit und dem Stand der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Denn für mich war das ja die Jagd nach schnellen Erfolgserlebnissen. Die nächste Provision, die nächste Anerkennung, die nächste Nase. Bis ich gar nicht mehr gemerkt habe, wie kaputt ich durch diese Überstimulation eigentlich geworden bin. Ähnlich wie bei Social Media, wo du gar nicht merkst, oh krass, ich bin ja jetzt schon hier 8 Stunden dabei. Mhm. Und wie gesagt, darüber haben wir in den Episoden viel gesprochen. Hört euch gerne die alten Podcast-Episoden an, darüber würden wir uns sehr darüber freuen. Aber auch hier irgendwann Feierabend. Nicht, weil ich musste, sondern, also doch auch, weil ich musste, wegen der Konsumstörung und weil ich Therapie gebraucht habe. Aber eigentlich, weil es nicht mehr ging. Es ging gesundheitlich nicht mehr. Mhm. Aber auch, weil ich innerlich raus war und ja, weil ich am Arsch war, weil ich Therapie brauchte.
Und tatsächlich ist ja auch, man könnte es auch einfach so rumsehen, dass dein Kern-Ich dir ein Zeichen gibt. Weil woher will man sonst wissen, wann es reicht? Weil wenn du sagst, erst nach 2 Jahren kommt der Impuls, das ist eigentlich, dass ich keinen Bock mehr drauf habe und so, aber ich gehe da durch, wann ist es dann? Ja. Ist es dann nach 3 Jahren? Ist es nach 5 Jahren? Wie lange muss es dich was langweilen oder nerven oder wie lange muss was hart sein, bevor du ausreichend durchgegangen bist. Weil es früher die Leute 30 Jahre lang dann dort irgendwie verharrt in der Ehe, in dem Job, in der Freundschaft, whatever, was sie eigentlich gar nicht leiden konnten, weil sie diesen Punkt irgendwann verpasst haben, zu sagen, naja, ich höre auf die Stimme, die mir sagt, hör damit auf.
Mhm. Ja, und so entwickelt sich dann natürlich auch eine ganz neue Volkskrankheit in den letzten Jahrzehnten, und zwar das Burnout. Also Menschen, die immer wieder über ihre Grenzen gehen, finden sich dann irgendwann tatsächlich sehr ausgebrannt beim Arzt vor. Ja,
oder jegliche Konsumstörung. Also ich meine, guck dir die Leute an, die Max gerade beschrieben hat. Die gehen nach Hause, abends ballern sich ein paar Feierabendbierchen rein, setzen sich vor die Glotze, hauen vielleicht noch den Grill an. Und that is it. Also das ist und vielleicht streiten sie sich dann noch den ganzen Abend darüber, wie ihr Leben so läuft.
Und noch eine Ergänzung zum Burnout wäre vielleicht das Bore-out, denn manche machen so, ja, wie soll ich sagen, fast schon stupide Jobs, bis sie vor Langeweile in diesem Job zugrunde gehen. Da ist kein Platz mehr für Erfüllung.
Das macht mich traurig.
Ja.
Wirklich.
Und das ist eigentlich auch was du gerade eingangs schon gesagt hast. Seit 6 Jahren hast du angefangen, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und Vertrieb ist ja auch aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Du brennst so aus, dass du gar keinen Zugang mehr zu dir selber haben kannst, weil du dich den ganzen Tag nur mit den Bedürfnissen oder eben Nicht-Bedürfnissen anderer Leute beschäftigst. Und abends bist du so kaputt, dass du da auch keine Lust mehr hast, über dein Leben und dich nachzudenken.
Gerade in der Kundenrückgewinnung. Mhm. Ich meine, das sind ja die Leute, die dich behandeln wie ein Mülleimer, weil du bist das Unternehmen, du bist scheiße.
Du nervst.
Und du musst denen jetzt erklären, warum man doch nicht scheiße ist.
Ja.
Und warum die anderen noch schlechter sind.
Was kam dann, also nach der Vertriebsphase?
Ja, dann kam halt die Therapie. Und am ersten Tag der Therapie habe ich mich, so wie ich jetzt hier sitze, vor einem Mikrofon gesetzt und angefangen zu reden. Und den Sucht und Ordnung Podcast gegründet, 2019.
Mhm.
Also parallel zur Therapie. Und das Ding wurde richtig groß für eine Einzelperson. Es war auch Corona-Zeit und richtig groß im Vergleich zu allem, was ich bis dahin gemacht habe. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ey, warum sitzt du hier, wenn du sowas Großes hast?
Du hast viel weniger erwartet wahrscheinlich.
Ja, ich habe einfach angefangen zu reden, aber es hat irgendwie den Zahn der Zeit getroffen, weil es ist in meiner Wahrnehmung so, als würde man den Menschen da draußen immer nur was noch Schöneres verkaufen wollen und was noch Schöneres. Und ich habe halt über meine Probleme gesprochen.
Mhm.
Offen und ehrlich, ohne das irgendwie verschönen zu wollen. Und ich hatte am Anfang so eine Angst vor Ablehnung, weil es ist ja ein stigmatisiertes Thema, einfach Drogenkonsum. Selbst jetzt noch, wo es für uns mittlerweile das Normalste der Welt ist, darüber zu sprechen und über die Gründe zu sprechen, warum Menschen das machen und warum es vielleicht mehr Aufklärung in diesem Gebiet braucht. Und ich hatte Angst, dass ich nie wieder einen Job finde.
Mhm.
Und trotzdem dachte ich, ja, das ist wichtig, das muss ich jetzt machen. Und das hat mich hierher gebracht zum SWR. Das hat mich Vorträge vor Fachpersonal halten lassen, in Schulen sprechen lassen, mich in der Selbsthilfeszene etabliert, als Solo-Selbstständiger, über Jahre so ein bisschen über Wasser zu halten. Auch da muss ich eigentlich an der Stelle einen fetten Dank an Max aussprechen, weil ohne den würde ich hier nicht sitzen beim SWR.
Tito.
Und ohne den wäre Sucht und Ordnung schon viel früher zu Ende gewesen. Allein aufgrund dieser Tatsache. Und wenn ich überlege, wo ich herkomme, denke ich so, Alter, ich habe sogar einen Begriff in dieser Branche maßgeblich geprägt.
Ja.
Konsumkompetenz.
Mhm. Ja.
Überleg dir das mal. Und das hat mich jetzt 6 Jahre lang begleitet. Und diese 6 Jahre haben mich ja wieder mehr zu mir gebracht. Diese 6 Jahre waren Zeit, um zu heilen, um mich mit vielen grandiosen Menschen austauschen zu können, um zu lernen. Aber auch hier kommt gerade ein Ende.
Mhm.
Nicht aus Frust, nicht aus Scheitern, sondern weil eine neue Lebensphase beginnt. Eine Phase, die nicht mehr davon getrieben ist, gesehen oder gehört werden zu müssen. Irgendwas beweisen zu müssen. Ich wollte irgendwie in meinem Leben um jeden Preis gesehen werden, auch gesundheitlich um jeden Preis. Und ganz ehrlich, ich wurde in den letzten 6 Jahren mit 3 verschiedenen Podcasts, ich glaube, genau in dem richtigen Maß gesehen, das es für mich brauchte, um heute wieder im Gleichgewicht zu sein. Und irgendwie will ich jetzt nicht mehr performen um jeden Preis. Schon gar nicht um den Preis meiner Gesundheit. Und deshalb endet Sucht und Ordnung Ende des Jahres. Deshalb enden alle meine Projekte dieses Jahr. Und
alle deine derzeitigen Projekte.
Alle meine derzeitigen, alle Projekte enden dieses Jahr.
Robert,
wer sind Sie?
Der Wolf of Wedding. Roman schaltet die Maschinen ab, Alter. Shit, Mann.
Ja, es ist vorbei jetzt. Das hier ist ein Ab. Nein.
Das müssen wir cutten.
Ich auch. Ich bin da ganz schlecht drin, aber da kommen wir noch später dazu.
Also du fängst jetzt wieder an, Koks zu ballern, Bürgergeld anzumelden und die Spinnensucht wieder aufzunehmen wahrscheinlich.
Ja, aber nur, also und Schwarzarbeiten vielleicht noch ein bisschen. Mhm. Vielleicht schlage ich noch unterwegs den einen oder anderen ins Gesicht.
Ja, hast du ja von mir gelernt, wie das geht in den letzten Jahren.
Nein, ich habe seit 1.10. ja wieder ein Festanstellungsverhältnis. Heißt das so? Ich bin wieder fest angestellt. Ich bin wieder im Arbeitsleben drin als...
Drinne.
Ich bin wieder angestellt.
Ja, solide angestellt.
Wisst ihr? Also, ich sag mal so, Kaffeepäuschen.
Urlaub, tak, tak,
krank sein.
Nee, ich bin Probezeit. Nichts Geld erscheinen.
Ich bin Probezeit.
Ich hab
Vertrauen in jeden Arbeitnehmer, der sagt, ich bin Probezeit.
Das ist genauso wie früher. Was soll sein? Früher war unnötig. Ich habe mir das nochmal angehört, ich habe so gelacht. Ich freue mich aber richtig darüber, weil ich endlich den direkten Kontakt mit dem Finanzamt los bin.
Darauf kann man gut verzichten. Ne?
Schick mal eine Nachzahlung.
Jetzt.
Endlich mal.
Also ich werde jetzt nicht wieder zurückfallen in alte Muster. Also ihr findet mich jetzt nicht am Alex abends und mit einer Bong in der Hand. Weiß ich nicht, ein Klappmesser oder so. Ich weiß noch gar nicht genau, wie das weitergehen soll, weil ich will ja auch nicht, dass dieses, also der Podcast ist ja da, der kostet monatlich Geld und ich weiß noch nicht, was machst du denn jetzt damit? Ich überlege, ob ich es spende in gewissenhafte Hände, aber ich weiß es noch nicht, weil ich weiß, wie vielen Leuten das geholfen hat und wie viel das den Leuten noch helfen kann. Sie hören ja immer noch die alten Episoden.
Ja klar, es gibt ja auch immer neue, die hinzustoßen. Denen ist ja wurscht, ob das 2019 gestartet hat oder 2025. Die Themen sind ja nach wie vor sehr aktuell.
Ja, und da stehe ich gerade an so einem Scheideweg. Auf jeden Fall wieder ein abgeschlossenes Kapitel.
Ich finde den einen Satz, den du gerade so fast schon nebenbei gesagt hast, ganz wichtig. Und zwar, ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie es weitergeht. Und wir haben oft dieses Narrativ im Kopf, dass wir immer einen Plan haben müssen, immer wissen müssen, wie es weitergeht. Aber wenn wir ein bisschen rauszoomen, dann ist das dein Leben, Roman. Und was du eingangs auch gesagt hast, du kannst entscheiden, was du aus diesem Leben machst. Und du kannst entscheiden, in welchem Tempo du das machst. Und man hat sich ja lange auch von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen irgendwie verwirren lassen. Aber gerade kommt mir das so vor, als hättest du dein Tempo gefunden und es macht dir gar nicht mehr so viel aus, jetzt den nächsten Schritt noch nicht zu sehen, sondern vielleicht ist das sogar gut, mal zu gucken, wo die Reise hingeht.
Ja.
Ich finde das sehr mutig auch. Ich glaube nicht, dass man immer einen vorgefertigten Plan haben muss. Das Leben läuft nicht nach Plan und die Flexibilität mitzubringen auf Situation im Leben zu reagieren, ist, glaube ich, viel mehr wert, als immer schon den perfekten, vorgeschriebenen Weg vor sich zu sehen.
Danke dafür, Nina. Absolut, ich bin komplett bei dir. Und trotzdem ist da immer dieser Gedanke, ey, ist das eigentlich krank, dass ich immer wieder dieses gleiche Muster habe? Also wenn du ADHS hast, und da waren wir ja vorhin, dann ist es ja relativ normal, dass du Hyperfokus hast und dann ein totaler Overload zu auf einmal null Interesse. Das ist normal, das ist nicht untypisch, das ist fast schon Teil dieses Systems.
Darf ich dann eine Frage zu stellen zu einem weiteren Projekt, das du sehr fokussiert betrieben hast und jetzt auch abgesagt hast, und zwar das Thema Auswandern?
Ja, da muss man halt auch irgendwann realistisch sein. Ne? Also wenn es finanziell nicht ich will keiner von diesen Vox-Auswanderern sein, die, gibt noch ganz viele andere TV-Sender, die nach 6 Monaten wiederkommen und sagen, hat nicht geklappt. Hat ja nicht geklappt mit der Kneipe auf Mallorca. Nee, also das bin ich nicht. Wenn ich das mache, dann gebe ich mir nicht die Blöße und komme wieder. Also jedenfalls nicht aus dem Grund, dass ich muss, aus finanziellen Gründen und dann noch den deutschen Pass hab und der mich dann auffängt, so weißt du, als Rettungsboje. Nee, so eine Scheiße mache ich nicht. Aber es ist wieder eine Reaktion aufs Leben und die Pläne gibt es natürlich immer noch, aber die werden jetzt halt in einem anderen Tempo fortgeführt. Also das Ziel hat sich ja nicht geändert, aber der Weg ändert sich gerade ein bisschen.
Wie entstehen denn eigentlich diese Interessen? Weil es kommt etwas und dann kommt der Hyperfokus, dann kommt das krasse Interesse und dann kannst du selber schon sagen, na okay, jetzt habe ich eigentlich 2 Jahre, in denen ich Ich meine, das ist ja eine der Sachen, die Leben ausmacht. So nicht unbedingt das Verändern die ganze Zeit von dem, wer man ist, sondern zu verstehen, wer man ist und das Leben so zu bauen, dass das, was man macht, automatisch, dass das so gut wie möglich genutzt werden kann. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich weiß voll, was.
Also anstatt sich zu verändern, verändere deine Umstände, so damit das, wie du bist, ankommt. Das heißt, du kannst sagen, okay, 2 Jahre kannst du mich in ein Projekt richtig gut reinnehmen und danach möchte ich was anderes machen zum Beispiel. Mhm. Und das würde mich interessieren, ob du schon rausgefunden hast, wie entstehen die Interessen?
Ja, extern. Also erinnerst du dich am Anfang dieses Podcasts und auch am Anfang meinen Podcast? Ich habe ja in den letzten 6 Jahren erst überhaupt zu mir gefunden. Mhm. Wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du auch nicht, was dich antreibt, was deine echten Interessen sind. Mhm. Also machst du es so wie ein Kleinkind, du guckst dir was an, das fasziniert dich und dann machst du das. Mhm. So, weil es dir irgendwas gibt. So lernen wir ja alle über, wie heißt das, Spiegelsynapsen, glaube ich.
Spiegelneuronen, ja. Genau. Ja, aber glaube ich, sind es ja eher, bei der Sache ist es ja eher so, nicht nur das ja, aber die Interesse ist ja zum Beispiel, okay, ich brauche Geld. Ich brauche gesellschaftlichen Status. Ich brauche das. Und dann sagst du, okay, das ist ein Weg, um dieses Ziel zu erreichen, das mir aber von außen gesteckt wurde. Worauf ich hinaus will, ist so, man muss vielleicht einmal sagen, ey, wir haben dieses große Privileg, in einer Situation, in einem Land, gerade gegenwärtig oder die letzten Jahre zu leben, in der du selber dein Leben bauen kannst. Mhm. Es gibt gerade Hunderttausende von Menschen, Millionen von Menschen auf der Welt, die das nicht haben, die von außen gebombt werden und gar nichts machen können, also nur entscheiden können, ob sie... Weißt du, die nur über ihr Gesicht entscheiden können und sonst gar nichts. Und jetzt haben wir diese Situation und jetzt machen wir aber das, dass wir immer wieder reingehen in diese Bedürfnisse, die wir erfüllen müssen, weil sie von außen übergestülpt werden. Ich will Erfolg, ich will Geld, ich will Status, ich will whatever. Statt dass wir, wie jetzt, da fällt mir Fluch der Karibik ein, liebe Grüße, liebe Desi, der diesen Kompass hat, der nicht Norden zeigt, sondern der zeigt, was willst du wirklich? So, das ist ein Kompass. Und da frage ich mich, hast du diesen Kompass manchmal überhaupt auf? Weißt du, dass du so einen Kompass hast?
Ja,
jetzt
weiß ich, wo du hin willst.
Gutes Beispiel.
Und hatte ich nie. Hatte ich nie. Ich habe den jetzt erst gefunden innerhalb den letzten 6 Jahren. Ich wusste nur voll lange gar nicht, dass ich das, was mich wirklich glücklich gemacht hat, schon hatte. Weil das einfach nicht gesehen wurde. Aber als Kind war es so, ne? Sport hat mich damals schon glücklich gemacht. Mhm. Also mich einfach zu bewegen. Auch in jedem ADHS-Test wird man dich fragen, ist der sprunghaft, bewegt er sich viel und ist er sehr aktiv und sowas. Ja, das war ich immer und deswegen war Sport halt auch immer gut für mich. Und jetzt bin ich einfach 20, 25 Jahre irgendwelchen Idealen hinterhergelaufen, wie du das sagst, Max, oder wie auch du gesagt hast, Nina, die uns erzählt werden, die wir erreichen müssen. Und irgendwie ist es dieses Jahr wieder zurückgekommen, dieses, hey, eigentlich hast du das schon alles. Du kannst ja total dankbar sein. Ich bin in einer Ehe mit einer Frau, die mich liebt, die ich liebe. Also das ist schon mal ein Jackpot seit 13 Jahren. Ich weiß, wie viele Leute da draußen rumrennen, die sich sowas unbedingt wünschen. Mhm. Ich habe mich selbst wiedergefunden. Ich bin in der Lage, mich zu bewegen. Ich kann noch stehen, gehen, laufen, Radfahren, alles. Ich kann das. Auch dafür muss ich sehr dankbar sein. Und bin ich auch. Und also viel mehr brauchst du ja nicht.
Wenn man sich mal darauf besinnt, ne, und diesen Druck von der Gesellschaft und die ganzen Glaubenssätze, die man sein Leben lang aufgesogen hat, zur Seite schiebt und diesen Kompass in die Hand nimmt und guckt, was will ich denn wirklich vom Leben? Was erfüllt mich in meinem Leben? Dann ist das schon eine sehr wichtige Reise, die hoffentlich jeder irgendwann mal durchmacht, weil ich glaube auch nur, das ist der Schlüssel zum Glück.
Total. Also wir wollen ja auch einander immer nur das Beste, ne? Ich erinnere mich an einen Satz von dir, Max, und darüber musste ich lange nachdenken. Du hast mal gesagt, also manchmal habe ich das Gefühl, du willst einfach kein Geld verdienen. Hm. Und aufgrund dieses Satzes hätte ich fast ein neues Projekt angefangen.
Oh nein, oh nein.
Nur wegen Geld.
Okay.
Aha.
So, nur wegen Geld. Aber das wäre, ehrlich gesagt, wieder nur zu einem gewissen Teil. Du verstehst das gar nicht.
Nein, ich verstehe es voll, aber ich habe gerade so... Deine Onlyfans-Seite habe ich mir so vorgestellt. Wie so, wie du so, weißt du, so Bärenfoto machst und halt so die Finger so im Mund so und dann so, hasch, mein Kleiner und so, weißt du, die Hand so nach vorne.
Be careful dann, what you wish for.
Nur für Geld hätte ich das gemacht. Und dann so, sehe ich eher so, delete, so seine Onlyfans-Seite. Und die Fans schon so, no! So, weißt du, haben auf den Content gewartet. Sorry, ja.
Es geht um diese Tripsitter-Geschichte.
Ja.
Und es ist, ich will das gar nicht, das wäre wieder nur zum Teil ich und es hätte mich eigentlich von mir selbst entfernt, obwohl ich ja gerade bei mir bin und ich weiß, dass du das nur gut gemeint hast, bitte nicht falsch verstehen.
eigentlich habe ich ja dieselbe die Antwort auch gegeben. So dieses das Korsett, also das geht ja, das ist ein Korsett, das da ist, aber es muss ja nicht deins sein. Mhm. So, das ist ja genau das, was ich meine, wenn ich sage, ändere nicht dich, sondern passe dein Leben an auf dich.
Ja, genau. Schneide es auf dich zu.
Und dann gibt es so ein paar Sachen, wo man halt vorsichtig sein muss. Weil bei mir war zum Beispiel, eigentlich war also Knast war ziemlich ideal für mich. Weißt du? So, es gab eine Version so, in der Knast ideal war, wie ich war.
Du wolltest ja quasi auch hin.
Ich wollte auch hin, deswegen wollte ich auch hin, deswegen war ich auch so lange da, weil es super, weil es richtig geil, ich wollte gar nicht auschecken. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, weil, also das würde ich dir auch gerne noch mitgeben, weil das Ding ist, ja, du hast recht, finde dich, nur man muss auch vorsichtig sein, dass man selber nicht noch die untherapierte, ungeheilte Version ist, weil die will dann manchmal Sachen, die nicht gut für dich sind. Weißt du, was ich meine? Alle sagen mir, ja, hör doch auf deine innere Stimme. Aber es gab Zeiten, in der meine innere Stimme original gesagt hat, raub die Schlampe aus.
Ja.
Während sie redet so. Weißt du, nimm mir alles. Bring sie dazu, eine 500.000 Kredit auf dich aufzunehmen. Du willst, dass ich auf mein Innerstes höre? Vorsicht mit dem Wunsch so.
Ja.
Und deswegen, ich frage mich, wann ist der Punkt, wo du weißt, das ist die Version, auf die ich hören möchte. Weißt du, und bei mir war irgendwann der Grundsatz, wo ich gesagt habe, ey, ich höre nicht auf den, der ich bin, sondern ich versuche auf den zu hören, der ich sein will. Mhm. Macht das irgendwie Sinn?
Ja, das, also cool. Machen wir es mal bildlich. Mhm. Es gibt diesen kleinen Roman, der ganz viel Scheiße erlebt hat und der keine Version hatte oder keinen Menschen hatte, der einem gezeigt hat, hey, das sind die Dinge, die dir gut tun. Und jetzt gibt es einen erwachsenen Roman, der den Kleinen einfach an die Hand nimmt und den in diesen Situationen, wo der schreien will, ausrasten will, in gefährliche Konsummuster zurück will, an die Hand nimmt und sagt, hey, schau mal, du kannst auch da lang gehen. Es darf leicht sein.
Ja, hatten wir heute Vormittag kurz das Gespräch, wie überraschend einem der Satz, es darf leicht sein, vorkommt, wenn man sonst immer nur gekämpft hat und durch den Dreck gekrochen ist und dachte, alles ist mit Leid und Schwerfälligkeit verbunden.
Ja.
Einfach diesen Gedanken, es darf leicht sein, mal wirken zu lassen, kann schon was verändern. Ich erinnere mich, früher habe ich ja mal einen anderen Traumjob gemacht, nämlich im Autohaus gearbeitet. Und dort bin ich anfangs schon auch mit sehr guter Laune unterwegs gewesen. Und mir ist aufgefallen, dass das total negativ aufgestoßen ist. Also Spaß bei der Arbeit ist bisher für mich zumindest in Deutschland immer ein No-Go gewesen. Oder zumindest wurde mir gespiegelt, dass man doch bitte keinen Spaß bei der Arbeit haben darf. Und dieser Gedanke führt mich irgendwie auch weiter. Ob das ein, ja, vielleicht typisch deutsches Phänomen ist oder ob das nicht vielleicht sogar die Lösung wäre, etwas zu tun, was intrinsisch motiviert aus einem rauskommt, Roman. Und du machst ja eigentlich gern Dinge, die dir Spaß machen in erster Linie.
Ja, na, schon immer. Also das ist, daraus besteht mein Leben. Ich will ja ein Leben haben, was mir auch Spaß macht. Und deswegen habe ich mir die Dinge auch immer so genau so ausgesucht. Auch jeder meiner Berufe, weil ich wollte was lernen, ich wollte Spaß haben. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und ich kenne die Stimmen, die dann sagen, ja, aber dann kannst du ja nicht erfolgreich werden. Guckt euch an, was ich gemacht habe. Ich bin überall parallel erfolgreich geworden. So. Nur halt nicht für immer, weil es mich dann halt langweilt.
Man sagt ja hier auch, Medizin darf nicht schmecken, Arbeit muss zacken,
ja, ja.
Und Disziplin ist, wenn du was machst, was du scheiße findest.
Absolut. Und nehmen wir jetzt mal dieser erwachsene Roman, der dem Kleinen den Weg zeigen, der in der Lage ist, den Kleinen den Weg zu zeigen. Der ist ja ein und derselbe. Und die sind an einem Punkt angekommen, wo sie das erste Mal verschmelzen miteinander und feststellen, hey, ich brauche gar nicht so viel Rausch. Ich brauche gar nicht so viel materielle Dinge. So viel Junkfood, um mich besser zu fühlen. Es sind die einfachen Dinge. Und von den anderen Dingen habe ich aber immer gedacht, dass ich sie brauche, um irgendwie Glück empfinden zu können.
Wie auch die mediale Aufmerksamkeit, darüber hast du ja auch gesprochen. Vielleicht reicht dir, Roman, auch die Aufmerksamkeit, die du im privaten Kreise genießen darfst, auch von deiner Frau. Vielleicht ist das die qualitative Aufmerksamkeit, die dich viel glücklicher macht, als in den Medien von Fremden Aufmerksamkeit zu bekommen, oder?
Zu 100%. Ich habe das ja, glaube ich, bei der letzten Aufnahmesession schon mal gesagt. Es gab ein Need, mit dem bin ich jahrelang rumgelaufen und der war, gesehen und gehört zu werden. Und das wurde ich jetzt. Teilweise ein bisschen zu wenig, teilweise ein bisschen zu viel. Wir müssen halt nur wissen, und das wissen viele da draußen eben nicht, wenn du dir das wünschst, das bringt immer Dinge mit sich.
Mhm.
Du bist Ansprechpartner für manche Menschen 24/7, weil die sehen nicht, dass du nach außen hin Also die sehen nicht den kompletten Roman. Die denken, nein, du bist der Ansprechpartner. Manche denken, nicht alle, du bist deren Therapeut. Manche denken, du bist deren Seelenverwandter. Aber die sehen ja immer nur ein Stück von dem, was man preisgibt. Genau. Auch wenn es ziemlich viel war. Und ich habe das jetzt gesehen, ich wurde gehört. Ich habe die guten Seiten gesehen, ich habe die schlechten Seiten gesehen. Also schlecht ist natürlich nur in Anführungsstrichen die Seiten, die ich nicht möchte. Und wenn ich mich frage, was ich will, dann gibt es eigentlich zwei Bilder, die ich mir morgens angucken kann. Einmal von einem Häuschen am Mittelmeer und einmal von meiner Frau. Und dann weiß ich, wofür ich mich bewege.
Wow, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlussresümee. Und dadurch erübrigt sich auch eigentlich die Frage, ob das krank ist, ständig was Neues anzufangen und mit dem Arsch einzureisen. Ich glaube, vielmehr geht es darum, seinen eigenen Weg zu finden. Und das kann nicht krank sein.
Mhm. Also wenn ihr da draußen das Gefühl habt, wenn ihr das Muster kennt, dann seht es doch einfach mal als nötigen Schritt der Persönlichkeitsentwicklung und nicht als, oh fuck, ich habe schon wieder was nicht geschafft, sondern hey, ich habe schon wieder einen Weg gefunden, der es nicht ist. Das ist auch was Gutes.
Mhm. Schön gesagt. Und wenn ihr dazu Input habt, Kritik, Lob, was auch immer, dann schreibt uns gerne an geota@swr3.de.
Und damit sind wir raus.
Ciao. Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Er hat einen Autosniper bekommen. Ist ja dreckig.
Mit Counter-Strike haben wir Nächte verbracht. Meine Freunde und ich.
Ich finde das eigentlich sehr nachvollziehbar, muss ich sagen.
Ich bin Yannick Hannebohn und wir sind gerade im wahrscheinlich berühmtesten Taktik-Shooter aller Zeiten. Hier geht's ums Gewinnen und ums Verlieren. Und um sehr viel Geld.
10 Millionäre, ich habe mit Millionen gemacht. Haben.
Gemeint sind Coder. Sie verdienen viel Geld mit Cheats und die sind schlicht Betrug.
Ich glaube, dass er sich in dem Moment gedacht hat, ich muss, egal was, egal wie dreist ich bin, ich muss dieses Spiel gewinnen in dem Moment.
Ich spreche mit einem Cheatcoder, der nicht erkannt werden will. Mit Anti-Cheat-Entwicklern, Profispielern, Schiedsrichtern und bin auf der Suche nach dem, der alles ins Wanken gebracht hat.
Ich habe so viel mit ihm telefoniert, habe gesagt, willst du deinen Namen wieder ins Reine bringen und die Leute ans Messer liefern? Wer hat alles so Packs genutzt?
Ich will wissen, wer mein Lieblingsspiel ruiniert.
Achso, ja, das ist... Dann ist das hier gerade ein Durchbuch.
Ja, Mann!
Das hört ihr im Podcast Cheats. Wer zerstört Counter-Strike? In der ARD Audiothek.